Radio DJS, die Nachrichten.
Um 11 Uhr mit Nikolai Fichtner. Die Schlagzeilen. Zweiter Kofferbomber festgenommen. Spektakulärer Entführungsfall in Österreich beendet. Das Wetter jetzt noch freundlich, später Regen und Gewitter. Einer der spektakulärsten Entführungsfälle Österreichs hat gestern ein gutes Ende genommen. Ein 18-jähriges Mädchen konnte nach 8 Jahren Gefangenschaft von ihrem Entführer fliehen. Der mutmaßliche Täter beging ein paar Stunden nach der Tat Selbstmord. Aus Wien berichtet Caroline Jenkner.
1998 war die damals 10-jährige Natascha Kampusch auf dem Weg zur Volksschule verschwunden. Trotz intensiver Suche in ganz Österreich und Ungarn fand die Polizei keine Spur von dem Mädchen. Gestern Mittag konnte sie sich befreien und zu ihren Nachbarn retten. Die Nacht verbrachte sie unter Aufsicht von Psychologen bei der Polizei. Die Eltern hatten das Mädchen zuvor identifiziert. Wahrscheinlich hat Natascha Kampusch die letzten 8 Jahre in einem 3x4 Meter großen Loch unterhalb der Garage des Täters verbracht, völlig abgeschnitten von der Außenwelt. Sie habe etwas lesen und sehr wenig fernsehen dürfen. Nach Angaben der Polizei ist sie körperlich und psychisch stabil.
Inzwischen ist eine Kurzmeldung reingekommen. Der zweite mutmaßliche Bahnbombenleger ist festgenommen worden im Libanon. Das teilte die Bundesanwaltschaft soeben mit. Der Mann, der in Köln wohnt, der 19-jährige Jihad Hamad, der habe sich in Tripoli in Libanon selbst der Polizei gestellt. Die Generalbundesanwaltschaft bemüht sich um eine Auslieferung. Die Freilassung des Deutsch-Türken Murat Kurnaz aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo steht angeblich kurz bevor. Nach einem Zeitungsbericht soll Kurnaz heute auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz landen. Weder die US-Regierung noch die Bundesregierung wollten den Plan bestätigen. Kurnaz war nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in Pakistan wegen Terrorverdachts festgenommen worden. 2002 wurde er in das US-Gefängnis Guantanamo auf Kuba gebracht. Terroristische Aktivitäten konnten Kurnaz allerdings nicht nachgewiesen werden. Zur Wirtschaft. Dem deutschen Fiskus geht es wieder besser. Das Haushaltsdefizit des deutschen Staates ist im ersten Halbjahr 2006 auf 2,5% gesunken. Der Grund für die positive Entwicklung liegt vor allem in den gestiegenen Steuereinnahmen. Geht der Trend so weiter, steigen die Chancen, dass Deutschland dieses Jahr den EU-Stabilitätspakt einhalten kann. Zum Sport. Deutschlands Basketballer haben bei der Weltmeisterschaft in Japan den 2. Platz ihrer Vorrundengruppe erreicht. In einem packenden Spiel besiegte die Mannschaft heute Morgen deutscher Zeit Angola mit 108:103. Die Entscheidung fiel erst in der 3. Verlängerung. Überragender Spieler war der deutsche NBA-Star Dirk Nowitzki, der mit 47 Punkten einen Turnierrekord aufstellte. Am Sonntag spielt die deutsche Mannschaft im Achtelfinale. Der Gegner steht noch nicht fest.
Das Wetter. Heute früh und am Vormittag scheint in Ostbayern noch etwas länger die Sonne. Sonst ziehen von Hessen und Württemberg her Regenschauer, gegen Mittag sogar erste Gewitter heran. Die können örtlich kräftig sein. Die Temperatur steigt auf 18 bis 23 Grad. Dabei wird es an der unteren Donau und im Chiemgau am wärmsten. Der Wind frischt tagsüber aus Süd bis Südwest auf. In Schauern und Gewittern können dann auch Sturmböen auftreten.
Couchgeflüster.
Das Psychomagazin.
Mit Kajo Fritz, hallo. Bei unserer heutigen Sitzung haben wir Fernsehwahrsagern auf die Finger geschaut, die Anrufer kräftig zur Kasse bitten. Außerdem informieren wir euch über psychologische Beratung an der Münchner Uni. Für viele ein Tabu, warum denn eigentlich? Und ein Promi sitzt natürlich wieder bei uns auf dem Behandlungsstuhl. Heute hat es sich Popdiva Madonna gemütlich gemacht. Couchgeflüster. Wie immer liegt ihr bei uns richtig.
I get tired of the heart attacks. Every time it rains. Put myself on the waiting list. Get it all cleared up. You're the one with the attitude. Don't try and make me loud. To be the root of the evil in a whole lot of fun. My back can suffer now. We've both found all we want. My back can suffer now. I'm sure I never got was any clue of the whereabouts of all the things I've lost.
M94.5, das Couchgeflüster. Wenn ihr zuletzt spätabends in die Glotze geschaut habt, dann wird's euch wahrscheinlich nicht entgangen sein. Nach den sinnentkernten Fernsehrätseln erobern jetzt Sternendeuter und Kartenleger die Fernseher. Abzocke oder Lebenshilfe, Nico Fichtner hat sich bei den TV-Wahrsagern umgesehen und auch gefragt, wer warum dort anruft.
Weiter geht's. Hallo, hier ist die Karin.
Bei Astro TV sitzt heute Karin am Schreibtisch und mischt die Tarotkarten. Viele Anruferinnen hoffen, dass sie ihre Probleme löst. Live im Fernsehen wollen sie sich ihre Zukunft voraussagen lassen. Für 49 Cent pro Minute. Meist geht es um Männer.
Was möchtest du denn wissen? Es geht um bestimmten Mann, ja?
Ja.
Die Anruferin will ihren Ehemann zurück. Karin schaut in die Karten und rät ihr, ihn erstmal in Ruhe zu lassen. Aber die Anruferin hat Zweifel.
Und der andere Frau?
Habe ich keine liegen.
Echt?
Nein.
Aber der hat angeblich ein uneheliches Kind.
Er hat ein uneheliches Kind. Dann
angeblich.
Also ich habe es hier nicht liegen.
Die Lage ist schwierig, aber die Zeit ist knapp. Höchstens 3 Minuten soll eine Beratung dauern und wenn irgend möglich, doch bitte positiv aufhören.
Aber ich habe hier liegen, dass das Ganze sich hier wieder ins Positive auflösen wird.
Ja?
Ja.
Also kommen wir wieder zusammen?
Wir kommen wieder zusammen, aber es wird eine Zeit dauern, ne?
Okay. Wie lange ungefähr?
Meine Liebe, bitte frag mich da nicht nach einer Zeit. Es geht da um Lernaufgaben.
Aber so ungefähr... Kann es ein Jahr dauern oder weniger?
Also ich würde sagen schon, da zieht sich noch bis nächstes Jahr in den Sommer rein.
Die Kosten für diesen Rat bezahlt die Anruferin mit ihrer nächsten Telefonrechnung. Das eigentliche Geschäft macht die Questico AG, die hinter Astro TV steht, jedoch nicht mit Fernsehen. Karin ist nur der Lockvogel. Hinter den Kulissen sitzen hunderte sogenannte Lebensberater. Immer wieder wird eine Hotline eingeblendet, auf der man anrufen soll. Zum Beispiel bei Marion Mager.
Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich bin Marion Mager und heute hier bei Astro TV für Sie telefonisch erreichbar. Führen Sie mit mir Ihr Erstgespräch völlig kostenfrei, ohne Zufallsgenerator und unverbindlich.
Marion, die Telefonberaterin, verspricht ein Gespräch unter 4 Ohren. Der erste Anruf ist kostenfrei, jedes weitere Gespräch kostet rund 1,50 Euro pro Minute. Rund 1500 Berater arbeiten inzwischen bei Astro TV. Wer länger telefoniert, verdient mehr. Für Rudi Forstmeier, Berater der Evangelischen Kirche in München, steckt hinter dieser Entwicklung ein gesellschaftliches Problem.
Viele Menschen haben keine Gesprächspartner offensichtlich und suchen sich dann so ein Medium als Gesprächspartner.
Astro TV als bester Freund. Diese Masche scheint auch bei Karin, der Kartenlegerin, angekommen zu sein.
Ihr müsst einfach nur offen sein. Ihr könnt mir Fragen stellen. Kommt zu mir an den Tisch. Redet mit mir, als wäre ich eure beste Freundin. Es gibt für alles eine Lösung.
Kirchenberater Rudi Forstmeier glaubt, dass die Leute auch deswegen bei Astro TV anrufen, weil das Gespräch am Telefon so anonym ist.
Und trotzdem hat es für mich was Ähnliches wie die Talkshow. Ich trage mein Problem in die Welt, stelle das zur Diskussion bei Tausenden von Zuhörern, Zusehern. Das hat was mit dem Selbstwertgefühl auch zu tun. Das hat damit zu tun, dass man damit sein Problem, das jemand hat, sehr wichtig genommen bekommt, wenn es in so einem Forum behandelt wird.
Die Astrohilfe fürs Selbstwertgefühl. Ob sie dem Menschen wirklich hilft, ist nicht so sicher. Denn Lebensberater bei Astro TV kann so gut wie jeder werden. Objektive Qualitätskriterien gibt es nicht. Doch manchmal ist auch ein Talent dabei. Dann klappt es richtig gut mit dem Vorhersagen.
Normal müsste der Zufallsgenerator jetzt gleich zuschlagen. Ich habe das irgendwie im Gefühl. Jeden Moment. Ich habe doch gesagt, hallo, hier ist die Karin.
Couchgeflüster.
Wir helfen, wenn es mal nicht so gut läuft.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug.
Couchgeflüster. Klingelton Terror!
In der U-Bahn, in der Kneipe, in der Vorlesung. Es polyphont, es tönt, es furzt, es knarzt. Aber was sagt denn eigentlich das Klingeln über den Handyhalter aus? Studenten im Klingeltonvergleich.
Was sind das eigentlich für Menschen, die so einen Klingelton haben? Oder noch schlimmer, den Crazy Frog.
Ding, 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 ding.
Kann man am Klingelton erkennen, um was für eine Art Mensch es sich handelt? Wir haben uns unter der homogenen Zielgruppe der Studenten umgehört und versucht, einen signifikanten Zusammenhang zwischen Fakultät und Klingelton herauszufinden. Dieser Handytyp trägt in der Regel beige Hosen, rosa Polohemdchen und studiert BWL. Es handelt sich um einen Klingelton,
ganz normal, der auf dem Handy war.
Damit will sich der BWLer von allen anderen Klinglern distanzieren und seine coole Überlegenheit demonstrieren. Außer zur Karnevalszeit. Da zeigt der BWLer mal, aus welchem Haifischbecken er wirklich geschnitzt ist.
Ich war in Köln gewesen, habe mich als weißen Hai verkleidet. Und damit die Leute mich auch erkennen, habe ich den Klingelton auf mein Handy überladen, übertragen. Und wenn Leute eben nicht wussten, was ich bin, dann habe ich jedes Mal mein Handy ins Ohr gehalten und gesagt, okay, ja, was ist das wohl für Titelmusik?
Sehr spannend. Auf diese Weise hat der BWLer auch seine ständige Begleiterin kennengelernt, die gemeine Jurastudentin. Visuelle Kennzeichen, Tiffany-Kettchen und Louis Vuitton-Täschchen. Ihr Klingelton? Manchmal trifft man natürlich auch eine Juristin, die statt Sex in the City einen richtigen Punkrock-Song hat.
Von Green Day, Wake Me Up When September Ends. Weil im September mein Staatsexamen vorbei ist.
Da freuen wir uns aber. Der Ingenieur und der Informatiker bauen sich ihre Klingeltöne lieber selbst.
Einfach so eine Wave-Datei draufladen und dann...
Dabei kommt dann in der Regel sowas raus.
Dieses Telefon zerstört sich selbst in 10 Sekunden. 10, 9, 1...
Informatiker-Humor. Doch wer hat jetzt eigentlich den Crazy Frog als Klingelton?
Ding, 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 ding.
Anscheinend niemand. Den einzigen Crazy Frog, den wir hier an der Uni finden konnten, der heißt...
Didi, ich bin der Gemüsehandler von der Uni, der Didi, der fürs Wetter zuständig ist. Und ich weiß nicht, wer mein Handy klingelt, was mir scheißegal ist.
Michael Brunbauer in der Klingeltonhölle. Das übrigens, was ihr gerade hört, das ist mein Handy. Magnum, ich geb's zu. Das Hawaiians, das habe ich schon, der Oberlippenbart, ich schaue gerade, der sprießt schon gewaltig. Nur der Ferrari F308, der fehlt mir leider noch.
Thank you.
A3 woke up this morning. Ihr hört das Couchgeflüster auf M94.5.
Aufgedeckt. Manipulationen im Alltag.
Warum klingt eine Waschmaschine eigentlich so, wie sie klingt? Ganz einfach, weil sich jemand Gedanken gemacht hat. Egal ob Chips, Föhn oder eben Waschmaschine, ein Sounddesigner sorgt für das passende Geräusch. Das gehört heutzutage in der Wirtschaft einfach zum guten Ton. Das Ohr entscheidet beim Kauf eines Produkts schließlich mit. Was aber sind das für Leute, die sich Gedanken machen um den Klang von Haushaltsgeräten? Caroline Jenkner beim Ortsbesuch im Waschmaschinen-Akustiklabor.
So klingt eine Waschmaschinentür. Und so klingt eine Waschmaschinentür, die Dr. Clemens Klampt designt hat. Clemens Klampt ist Sounddesigner und arbeitet im Akustiklabor des Waschmaschinenherstellers Miele in Gütersloh. Er und seine Mitarbeiter sorgen dafür, dass Waschmaschinen nach Qualität klingen, also leise und stabil.
Ich muss dem Gerät was zutrauen. Dadurch kann man überhaupt auch einen Qualitätseindruck vermitteln. Da spielt das Geräusch durchaus auch eine Rolle, um den Qualitätseindruck sich selber zu verschaffen.
Psychoakustik heißt es im Fachjargon und das funktioniert so. Dieser Waschmaschinentür vertrauen die Kunden mehr als dieser. Aber warum vertrauen Sie dieser Tür nicht?
Das Geräusch ist zu hart, es ist nicht wertig genug.
Also hat sich Sounddesigner Klampt etwas einfallen lassen, damit das Geräusch angenehmer klingt.
Generell geht es eigentlich darum, dass wir Geräuschquellen von dem ganzen Gehäuse entkoppeln. Also die Geräuschquelle weich anbinden an das Gehäuse oder dass wir die kontaktierenden Teile selber weicher auslegen.
Also eine Art Gummiüberzug für den Türverschluss. Vor ein paar Jahren hat es gereicht, dass Waschmaschinen waschen und leise sind. Heute müssen sie auch noch gut klingen. Sogar das Geräusch beim Klopfen gegen die Seitenwand ist den Kunden wichtig.
Da haben wir am Anfang auch mal ein Problem gehabt bei einer Vorgängergeneration, dass sich dann das Geräusch sehr hallig, sehr scheppernd anhörte, wenn man gegen die Seitenwand gegenklopfte. Und jetzt klopfe ich einmal gegen die heutige Generation. Sie hören, dass diese Seitenwand kaum noch nachklingt, dass sie gut gedämpft ist. Das verbindet ein Kunde damit, dass es ein wertiges Gerät ist.
Den Kunden bringt das keine weißere Wäsche, aber zumindest ein gutes Gefühl. Denn unterbewusst wissen sie schon, wie ihre Waschmaschine klingen soll.
Wassergeräusche generell sind eigentlich vom Kunden durchaus erwünscht. Der Kunde verbindet damit eigentlich eine gute Funktion, dass seine Wäsche dann auch gut gewaschen wird.
Das eigentliche Waschgeräusch ist also erwünscht. Alle anderen Töne versucht Clemens Klampt, soweit es geht, auszumerzen. Das Brummen dieser Pumpe ist jetzt zumindest ein bisschen leiser. Jetzt aber mal Hand aufs Herz, Herr Klampt. Wen interessiert denn eigentlich das Geräusch einer Waschmaschine? Die steht doch sowieso im Keller.
Das wird immer wichtiger, je mehr Kunden die Geräte in ihren Wohnungen drin stehen haben. Und gerade die Single-Haushalte, die ja zunehmen, die haben häufig keinen Kellerraum und haben die Geräte in den Wohnungen stehen. Und da sind sehr viele Leute drin dabei, die durchaus Wert auf so etwas legen.
Chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? But it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, and the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew a hallelujah. 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 Hallelujah.
Bei uns liegt ihr richtig.
Placebo covert Depeche Mode, unsere Helden der 80er. Und das Lied, das ihr jetzt gerade hört, das heißt genau so.
Take me there, take me where the kingdom comes. You take me to, lead me through Babylon. This is the morning.
M945, wir flüstern euch was. Und zwar in der nächsten halben Stunde zum Thema psychologische Beratung an der Uni. Und wir haben nachgefragt, warum Bestsellerautor Patrick Süskind so schreibt, wie er schreibt. Nämlich ein bisschen verrückt. Nicht verpassen, Madame Pop, Frau Madonna bei uns auf der Couch. Jetzt zu einer Band hier aus München, Les Babacools. Ich habe sie vor ein paar Wochen beim Oben Ohne Festival am Königsplatz gesehen. Ein großer Spaß. Silvester sind sie wieder bei uns im Städtchen. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr sie besuchen in der Muffathalle. Lasst euch jetzt verführen von den Babacools mit Diabolo.
All your packets away.
Away, away.
The devil kind of jump into your brain and take all your packets away.
Away.
I never wanna think like that. I don't want me full of the mark. The people wanna teach us how we take it.
Go.
This is how we do it. This is how we're gonna resolve the mark. We're gonna put to them back there. When you got to build their case, the rich and high performance and not. We're gonna wake up the people so fast. But they tell me so. To give them back to let the people feel the one make God bend. That's all. The devil kind of jump into your brain and take all your packets away.
Away, away.
The devil cannot jump into your brain and take all the packets away.
Away, away.
The devil cannot jump into your brain and take all the packets away.
Away, away.
The devil cannot jump into your brain and take all the packets away.
Away.
Por lo menos hace 24 horas yo salí de mi casa porque tú dijiste que yo solo aquí te puedo encontrar para poder hablar sobre volar los malos pensamientos para estar contigo junto porque eres mi objeto. Sabes lo que estás haciendo, respeto para ti. Y te pasaste, me has hecho esperar como un ciclo porque no eres capaz de dar una llamada aclarando la complicación. Pero no, ustedes las chicas son todas iguales y tomándome el pelo, aunque sea más dulce que el caramelo.
Can I jump into your brain and take all your packets away?
Away, away.
The devil cannot jump into your brain and take all your packets away.
Away, away.
The devil cannot jump into your brain and take all your packets away.
Away, away.
The devil cannot jump into your brain and take all your packets away.
Away.
Ihr wisst es wahrscheinlich selber am besten, die juristischen Staatsexamen stehen gerade an. 2500 Prüflinge büffeln hier in München gerade bei uns in der BIP. Ein paar Tage entscheiden dort über die Karriere. Jeder trägt seine Sorgen mit sich rum und das Gewicht, das steigt. Für viele ist der Stress extrem. Wenn ihr Sorgen habt, an wen wendet ihr euch eigentlich?
An meine Freunde.
Entweder an Freunde, die Eltern.
An meine Mama.
Eltern und Geschwister, ja.
Ein Kollege, der was versteht davon.
Mein Hausarzt. An die psychologische Beratungsstelle.
Die meisten aber haben wahrscheinlich noch nie etwas von der psychologischen Beratungsstelle an der Münchner Uni gehört. Viele würden auch wohl nicht dorthin gehen. Warum denn eigentlich nicht?
Weil ich, wenn ich irgendwie Angst habe oder in Prüfungsstress bin oder so, dann meistens ich mir selber am ehesten helfen kann.
Ja, weil wenn es halt persönliche Probleme sind, dann rede ich doch lieber mit Leuten drüber, die mich schon länger kennen und die das auch vielleicht
besser einschätzen können. Wenn es fremde Leute sind, dann muss man von A anfangen, dass man da vielleicht irgendwie wirklich Hilfe kriegt.
Wenn man das Wort Psycho in irgendeiner Form hört, gibt's noch eine Hemmschwelle, die man erst noch übersteigen muss.
Psycho, igittigit anscheinend. Sven Böll hat sich zum Thema psychologische Beratung für Studenten in München schlau gemacht und ist jetzt hier bei mir im Studio.
Nachgefragt.
Sven, viele suchen Rat bei Freunden und Familie, wie wir gerade gehört haben. Wie ist denn die Erfahrung derer, die sich professionelle Hilfe gesucht haben?
Ich habe unter anderem mit Joachim gesprochen, der ist Jurist, und als er sich auf sein zweites Staatsexamen vorbereitet hat, da ging es ihm wie den meisten Jurastudenten, die gerade fürs erste Examen pauken. Er hatte einen riesigen Berg Bücher vor sich und den Eindruck, egal wo ich anfange, Land sehe ich eh nicht. Gerade Juristen wird ja auch immer eine Menge Angst gemacht, von wegen, ohne Prädikatsexamen wirst du Taxifahrer. Also Joachim war super nervös und konnte sich nicht richtig konzentrieren. Dann ist er zum Arzt gegangen und der hat ihm dann halt empfohlen, zum Psychologen zu gehen.
Und er hatte keinerlei Hemmungen davor.
Nee, das war für Joachim kein Thema, aber vielleicht liegt das auch daran, dass er in Argentinien geboren ist.
Ja, in Deutschland gibt es sicherlich eine viel größere Hemmschwelle als in anderen Ländern, beispielsweise USA oder Südamerika, wo es einfach üblich ist, sich selbst Fehler einzugestehen, zumal in Deutschland die falsche Wertung nach wie vor besteht, dass, wenn man zum Psychologen geht, man dann auch gleichzeitig krank sein muss.
Was hat denn Joachim die Therapie letztlich gebracht?
Er sagt eine ganze Menge. Also er hat zum Beispiel gelernt, wie er sich entspannen kann und insgesamt, wie er das Leben ein bisschen lockerer angeht. Da hat er ein Beispiel gebracht. Wenn er früher an einem Studenten vorbeiging, der lernte, dann dachte er, oh mein Gott, was für ein fleißiger Student, und wahrscheinlich ist er sogar noch besser als ich. Heute sagt er, was weiß ich, ob der wirklich in dem Buch liest, was er da in der Hand hält, und ob er tatsächlich besser ist. Und ich muss sagen, als ich Joachim getroffen habe, da war er wirklich sehr locker und entspannt.
Was rät er denn heute den Leuten, die Probleme haben, wie er sie früher hatte?
Also da hat er eine ganz eindeutige Meinung. Er sagt, wer nicht mal eben nur ein Problemchen hat, sondern echte psychische Probleme, der sollte sich auch wirklich Hilfe beim Profi holen. Man kann natürlich auch mit Freunden drüber sprechen, das schließt das Ganze ja nicht aus, aber Freunde sind ja meistens psychologische Laien. Und warum die einem nicht wirklich weiterhelfen können, dazu nochmal Joachim.
Es ist letztendlich so, als würde man lernen wollen, Hubschrauber zu fliegen, und geht damit zu einem Freund, aber nicht zum Fluglehrer.
Ich finde, das ist ein sehr schöner und passender Vergleich.
Ja, und diesen Fluglehrer, diesen besagten, den finden ja Studenten auch an der Uni, in dieser psychologischen Beratungsstelle. Wer geht denn dorthin?
Also ich war da mal einen Morgen in der vergangenen Woche, und da kann ich nur sagen, was die Fachbereiche und das Alter angeht, da gilt wirklich querbeet. Aber insgesamt kommen wirklich sehr viele. Im letzten Jahr waren es über 700 Studenten, die dorthin gekommen ist, und die Tendenz ist steigend.
Warum?
Das habe ich auch Petra Holler gefragt. Die arbeitet seit mehreren Jahren als Psychologin in der Beratungsstelle.
Also wenn ich jetzt den Trend der letzten Jahre betrachte, dann liegt es sicherlich daran, dass die allgemeinen Studienbedingungen sich sehr verschärft haben. Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge, dann die Einführung von Studiengebühren, die viele Studenten unter Druck setzt, auch viele verunsichert.
Also offenbar ist es so, die Uni ist teurer und verschulter geworden, und viele kommen damit offenbar nicht so gut klar.
Und wie wird den Leuten, die dort Hilfe suchen, dann konkret geholfen?
Das ist natürlich bei jedem anders. Also es ist ja so, die meisten haben Probleme beim Lernen oder Prüfungsangst oder Schwierigkeiten mit ihrer Persönlichkeit. Also etwa, weil ich die Trennung vom Elternhaus nicht richtig hinbekomme, wenn ich mit dem Studium angefangen habe und ausgezogen bin zu Hause. Es ist so, jeder, der kommt, hat erstmal 5 Einzelsitzungen, Beratung frei, und da guckten die Psychologen dann, was sind meine Probleme, brauche ich eventuell eine längere Therapie. Und wenn so eine längere Therapie nach Meinung des Psychologen Sinn macht, dann vermittelt er mich an einen Psychologen, der irgendwo in der Stadt eine Praxis hat. Und ganz wichtig, an einen, der zu mir passt. Denn in der Therapie kommt es ja auch darauf an, dass ich gut mit dem Therapeuten auskomme. Also das hat einen ganz großen Vorteil, wenn ich zu der Beratungsstelle komme. Ich muss mir nicht mühsam einen Therapeuten suchen und irgendwie in den gelben Seiten rumblättern.
Und neben diesen 5 Stunden Einzelberatung, gibt es dann noch andere Angebote?
Ja, es gibt auch noch Beratung in Gruppen, die sich dann an alle Studenten im Prinzip wendet. Da kann ich zum Beispiel lernen, wie bereite ich mich strukturiert auf Prüfungen vor oder wie werde ich die Schreibblockade bei der Diplomarbeit los. Also insgesamt gilt aus meiner Meinung nach, das Angebot ist ziemlich groß, und wie gesagt, es kostet nichts. Und warum es die Überwindung wert ist, dort mal hinzugehen, sagt nochmal die Psychologin von der Beratungsstelle.
Weil sie immer was davon haben werden, ein Stückchen mehr über sich selber zu erfahren und vor allen Dingen die Chance haben, dass sie von uns sehr kompetent beraten werden, was sie tun können in der Not, die sie zu uns führt.
Das klingt ja erstmal nur nach Vorteilen. Gibt es denn auch Nachteile?
Naja, ich glaube, jeder kennt das von sich selbst. Die Auseinandersetzung mit einem selbst, das ist nicht immer unbedingt das Prickelndste auf der Welt. Das kann auch richtig wehtun und wahrscheinlich liegt das auch daran, dass oder hat das zur Folge, dass viele das deswegen auch meiden. Wer aber diese Selbstentdeckung nicht scheut, der kann sich jeden Tag an die psychologische Beratung der Uni wenden. Die sitzt im Moment noch in der Leopoldstraße 15, allerdings zieht sie ab dem Wintersemester um und ist dann in der alten Mensa im Olympiadorf. Infos gibt's natürlich wie immer auch im Internet, ganz einfach www.studentenwerk-münchen.de.
Alles, was Sigmund Freud.
Ihr habt ja wirklich keine Ahnung, ey, wir können's nicht mehr hören, wie ihr ständig sagt, was euch an uns stört. Wir sollen so toll sein wie ihr, das ist uns zu gewöhnlich, denn ihr könnt uns nicht ändern.
M94.5, das Couchgeflüster. Am 14. September kommt der Film Das Parfüm bei uns in die Kinos. Die Romanvorlage von Patrick Süskind, die hat wahrscheinlich von uns jeder gelesen in der Schule. Es ist das meistgelesene deutsche Buch überhaupt. Aber was ist der Autor eigentlich für ein Typ? Mit den Medien redet er schon seit Jahrzehnten überhaupt nicht mehr. Caroline Pierich hat Süskinds Biografen getroffen. Couchgeflüster auf den Spuren eines unsichtbaren Weltschriftstellers.
Alexander Kissler hat Patrick Süskind nie gesprochen. Nicht einmal am Telefon. Der 57-jährige Süskind lebt abgeschirmt von der Öffentlichkeit in Paris und am Starnberger See. Kissler hat Süskinds Freunde und Arbeitskollegen befragt und seine Bücher gelesen.
Man kann sich sehr gut über die Figuren dem Autor annähern. Ich glaube schon, dass hier ein Mensch schreibt, der von einem grundlegenden Misstrauen getragen ist gegenüber der Welt. Das sieht man auch in seinen Werken, in denen ja immer misstrauische Eigenbrötler die Hauptrolle spielen.
Die Figuren in Patrick Süskinds Büchern sind merkwürdige Individuen mit unheimlichen Spleens. Das Parfüm zum Beispiel erzählt von einem jungen Mann, der einen unmenschlich guten Geruchssinn hat. Er sammelt Gerüche wie andere Menschen Fotos. Da er selbst keinen Eigengeruch hat, ist er jedem unheimlich. Grenouille ist besessen von Düften. Schließlich mischt er aus den Körpergerüchen vieler schöner junger Frauen, die er getötet hat, ein Parfüm. Der Duft zwingt die Menschen dazu, ihn zu lieben. Süskind beschreibt das in seinem Roman so.
Als Grenouille sich unter die Menschen mischte, nahm sie ihn zunächst gar nicht wahr. Der kleine Mann in seinem blauen Rock sei plötzlich einfach da gewesen, mit einem Fläschchen in der Hand, das er entstöpselte. Und dann habe er sich mit dem Inhalt des Fläschchens über und über besprenkelt und sei mit einem Mal von Schönheit übergossen gewesen, wie von strahlendem Feuer. Sie stürzten sich auf den Engel, fielen über ihn her, rissen ihn zu Boden. Sie rissen ihm die Kleider, die Haare, die Haut vom Leibe. Sie zerrupften ihn, wie die Hyänen fielen sie über ihn her.
Grenouilles Parfüm überwältigt die Menschenmasse. Die Leute lieben ihn plötzlich so sehr, dass jeder Einzelne ein Stück von ihm besitzen will.
Ganz gewiss hat Süskind Angst vor großen Menschenmassen. Er wird für Rossini mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet. Er wird eingeladen vom Bundesinnenminister und er lehnt ab. Und was schreibt er im Ablehnungsschreiben? Ich kann leider nicht teilnehmen, aus Angst im Mittelpunkt zu stehen. Angst ist ein Gefühl, das ihm sehr vertraut ist.
Die Angst vor Menschen oder Situationen, die Unordnung bringen, ist immer wieder Thema in Patrick Süskinds Büchern. Die Novelle »Die Taube« erzählt von einem Mann, den der bloße Anblick einer Taube vollkommen aus der Bahn wirft.
Als ihm die Sache mit der Taube widerfuhr, die seine Existenz aus den Angeln hob, blickte Jonathan Noel auf eine wohl über 20-jährige Zeitspanne von vollkommener Ereignislosigkeit zurück. Und das war ihm durchaus recht. Denn er mochte Ereignisse nicht und er hasste geradezu jene, die das innere Gleichgewicht erschütterten und die äußere Lebensordnung durcheinander brachten.
Ganz deutlich wird die Parallele Süskinds zu seinen Figuren im Film Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief. Süskind schrieb zusammen mit Helmut Dietl das Drehbuch. Die Figur Jakob Windisch ist ein äußerst schüchterner Autor, der sich im Film weigert, die Rechte seines Bestsellerbuches an den windigen Produzenten zu verkaufen.
Wir haben hier einen sehr, sehr berühmten Autor, der aber, und das ist kennzeichnend, zum Gefangenen seines Erfolges wird. Er trifft fast nur auf Leser, die seinen Roman missverstehen, auf Menschen, die Geld damit machen wollen. Das führt dann wiederum bei Jakob Windisch dazu, dass er sich immer mehr abschottet von den Menschen und auch von seinen Lesern. Und so ist es auch bei Patrick Süskind.
Auch Patrick Süskind war so misstrauisch, dass er 16 Jahre brauchte, bis er an den Produzenten Bernd Eichinger die Filmrechte von seinem Roman Das Parfüm verkaufte.
Ich habe von ihm die schriftliche Äußerung, dass er mit dem Buch nichts mehr zu tun hat und, Zitat, noch viel weniger mit dem Film, der nun daraus entsteht. Zitat Ende.
Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Süskind zur Weltpremiere seines Films am 14. September in München erscheint. Er ist verschwiegen und bleibt ein Rätsel.
Anfang September erscheint die Biografie von Alexander Kissler über einen menschenscheuen Autoren Patrick Süskind.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, boy, we couldn't get much higher. Come on, baby.
Shirley Bassey dreht beim Couchgeflüster die Doors durch die Jazzmangel. Light My Fire, zu finden auf dem Album Mojo Club Dance Floor Jazz von 1995.
Das Über-Ich der Woche.
Wie immer liegt bei uns ein Prominenter auf der Couch. Diese Woche hat sich Madonna ein bisschen bequem gemacht. Sie bekommt von uns eine kostenlose Therapiestunde. Für ihre Konzerte in Deutschland interessiert sich nicht nur die Kirche, sondern auch der Staatsanwalt. Unsere garantiert nicht geprüfte Redaktionspsychologin Claudia May hat die Diva analysiert und ein Gutachten erstellt.
Anamnese.
Man hört, sie seien eine ziemliche Schreckschraube.
I think I've been really lucky.
Was?
Das ist Madonna. Und die hat diese Woche viele Leute geärgert.
Zur Kreuzigung.
I like the idea of revolution.
Gut. Durch die Tür hinaus, zur linken Reihe, jeder nur ein Kreuz. Hm? Der nächste.
Sämtliche Bischöfe gingen auf die Barrikaden, denn Madonna hängt bei ihrer Bühnenshow für 4 Minuten an einem Kreuz.
Diagnose.
Naja, hübsch ist sie ja. Eine Kobra ist auch hübsch.
That's what a pop star is, someone who's popular.
Wen haben wir denn hier, einen verkannten Komiker?
Nein, Madonna hat ein ganz anderes Problem. Sie hat Hypomanie.
Was ist das denn?
Sie hat zu viel Selbstbewusstsein und überschreitet Grenzen bis zur Peinlichkeit. Auch manischer Liebeswahn und ein erhöhter Sexualtrieb sind möglich.
Polygamie, Polygamie.
Therapie.
I think I've had a real adventure.
Ihre Gelassenheit beruhigt mich außerordentlich.
Doch, Madonna kann gelassen sein, denn Hypomanie ist meist nicht behandlungsbedürftig.
Ich nehme an, ich habe mich da gerade verhört!
Höchstens ihr Mann Guy Ritchie könnte mit Madonnas gesteigertem Sexualtrieb Probleme bekommen.
The fact that I've been lucky enough to be doing it for 20 years is really great.
Was?
Gut. gute Erholung wünscht das Team vom Couchgeflüster. Das war eure Flüsterei für heute. Am Mischpult saß Mischa Haug. Verantwortlich für die Sendung war Matthias, der Boss Dachtler. Und ins Mikro sprechen durfte Kajo Fritz. Ich hoffe, euch hat's gefallen beim Abschlussmagazin der Deutschen Journalistenschule. Eine Stunde Kuscheltherapie mit sanfter Musik. Und damit geht's jetzt hier auch gleich weiter. Haltet die Ohren steif mit einem Remix von Madonna.
Bei uns liegt ihr richtig.